Vater im Himmel, ich möchte jetzt wirklich danken für dein Wort. Und Vater, ich möchte jetzt einfach auch bitten, dass du uns hilfst, dass du mir hilfst, wirklich dein Sohn groß zu machen. Es geht nur um Jesus. Und ja, danke, dass du mir jetzt da wirklich auch deine Worte schenkst, dass du dein Wort bestätigst. Lob und Dank dafür. Amen. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ist toll, wie das Stück für Stück wird, gell? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir haben zwei neue Fensterbänke. Echt super. Ich glaube, da war der Raffi und Walter, du warst dabei oder du hast ja geholt oder? Super, vielen herzlichen Dank. Ja. Es ist schön zu sehen, wie da Stück für Stück wirklich, ja, wie es vorwärts geht. Und Manuela hat es ja auch schon gesagt, dieses Gemeindeforum im November. Und da freuen wir uns echt drauf, weil es ist echt wirklich super, was ihr da geleistet habt. Und ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, Speer oder Harfe? Peter muss jetzt ruhig sein. Was denkt ihr, um welches Thema es heute geht? Speer oder Harfe? Habt ihr eine Idee? Krieg und Frieden. David und Saul. Genau. Es geht um David und Saul. Speer oder Harfe. Zwei verschiedene Werkzeuge. Speer ist klar, ist eher so eine Angriffswaffe. Muss ich kurz erzählen, wo ich den Martin in Kenia besucht habe. Der hat so ein richtiger Speerkit von denen, Ureinwohner oder was auch immer. Und dann haben wir am Garten, haben wir mit diesem Speer genommen und haben dem Speer geworfen, so auf 20 Meter. Das ist Wahnsinn, was so eine Speer für eine tödliche Waffe ist. Gell? Also Speer ist so eine Angriffswaffe und die Harfe ist eher was, um Gott, ja, oder generell um Musik zu machen, aber auch um Gott zu loben und zu preisen. Jedes Werkzeug, jede Sache hat auch ihre Bestimmung. Mir ist das so groß geworden. Ich bin gestern draußen gesessen, ich habe da so am Waldrand so mein Bänkle, wo ich dann immer mich so ein bisschen vorbereite auf so Geschichte. Und da habe ich ja Eichhörnle gesehen. Total schönes, so grau und das habe ich mir noch gar nicht so aufgefallen. Das war wie so ein halbes Flughörnchen. Gell? Das habe ich ja beobachtet, das ist von einem Baum zum nächsten wirklich so halb geflogen. Das ist genial, gell? Wie das Tier das kann. Das ist genial, dass da jemand da ist, der sich das ausdenkt hat. Weil, ja, das kann kein anderes Tier. Aber so ein Eichhörnle kann das. Alles hat seine Bestimmung. Jede Waffe, jedes Musikinstrument, jedes Tier, das hat Gott wirklich gemacht. Und ja, wir haben auch unsere Bestimmung. Und, Wildrud hat schon gesagt, auch Saul und David hatten ihre Bestimmungen. Und vielleicht so, das wird etwa vor 3000 Jahren, Saul war der erste und David der zweite König vom Volk Israel. Und ich möchte einfach mit euch auch der Frage nachgehen, wieso hat Gott Saul verworfen und David über David gesagt, dass er ein Mann ist nach seinem Herzen? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und ich denke, ja, vielleicht ist es der Grund, dass wir sagen, ja, David hat weniger gesündigt oder war heiliger oder was auch immer. Lasst uns mal so der mir doch menschlich denken. Der hat halt nicht so viel Dreck am Stecken gehabt wie der Saul. Aber vielleicht schauen wir mal, was da rauskommt. Saul hatte eigentlich die wesentlich bessere Voraussetzungen als David. Sauls Familie, die waren ja so ein Kleinadel, also es war eine ganz mächtige Familie, aber die haben schon was dargestellt im Volk Israel. Saul war ein total geliebter und geachteter junger Mann. Er war stattlich, war wirklich auch von Statur her eines Königs würdig, und Saul war schon auch erfahren in Kriegsgeschichte. Im Vergleich dazu David war der jüngste von 7 Brüdern, oder als 8, Peter, 7 oder 8, auf jeden Fall eine Menge, 8, 7 waren es, und dann kam er noch, gell? Also es waren 8 Brüder, und er war der jüngste, der unbedeutendste. Da wo Samuel kam ja in das Haus seiner Familie, weil, und hat gesagt, ja, er muss einen König salben, und dann sind ja die ganzen Jungs aufmarschiert, und der David haben sie vollkommen vergessen. Den haben sie dann erst nachträglich vom Feldholer müssen, weil er hat da die Schafe gehütet. Also David war eher vergessen, David war da wirklich ein Bubner, ein schmächtiger Hirtenjunge, also jetzt nicht so die Voraussetzungen wie jetzt zum Beispiel in der Saul. Und das ist auch schon ein Punkt, wo wir lernen dürfen. Gott schaut nicht auf unsere Voraussetzungen. Gott schaut nicht, was früher mal war. Das ist mir da auch so groß, war, gell? Gott ist ein Gott des Hier und Jetzt. Wie oft wollen wir unsere alte Kamelle nochmal auf? Und ob das jetzt in unserem Zusammensein miteinander ist oder auch, oh, ich habe damals das und das, und auch mit Gott, gell? Gott ist ein Gott des Hier und Jetzt. Also an den Voraussetzungen kann es nicht liegen, dass Gott Saul verworfen hat und über David gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Die ganze Geschichte findet er im 1. Samuel, so ab Vers 13 oder 12. Ich möchte jetzt 1. Samuel 13 über das Saul. Und zwar, da geht es darum, dass der Saul hat Krieg geführt. Also es war eine Zeit, wo sie ganz, ganz viel Krieg geführt haben. Und der Saul ist den Philistern gegenübergestanden und hat schon gespürt und hat mit Samuel war damals der Prophet, ausgemacht, ja, Samuel, komm, dann opferst du, und einfach bevor wir in die Schlacht ziehen. Und die Philister waren wirklich zur damaligen Zeit total gefürchtet, und Samuel hat sich verspätet. Dann hat er schon gesehen, wie die Männer langsam weglaufen sind, und dann hat er total Schiss bekommen und hat dann zu den Leuten gesagt, bring das Opfer her, dann mache ich das. Und hat dann im Prinzip Gott das Opfer dargebracht. Aber das hätte er nicht tun dürfen. Im Mose lesen wir, dass das wirklich eigentlich eine große Sünde war. Das Gott zu opfern war den Priestern vorbehalten. Da schreibt er dann, oder da kann man über Saul. Saul antwortet, ich musste mit ansehen, wie die Männer davonliefen, und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen, während die Philister schon ich mich maß bereitstanden. Da habe ich mir gesagt, die Philister wollen mich in Gilgal angreifen, und ich habe noch nicht einmal Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst darzubringen. Wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Saul war jemand, sehen wir nachher vielleicht auch nochmal, wenn er unter Druck gestanden ist, dann hat er versucht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Eine nächste Geschichte ist 1. Samuel 15. Da hatte er den Auftrag, die Amalekiter anzugreifen und ja, auszulöschen. Alles. Und da war es dann so, dass Saul, wie gesagt, hatte den klaren Auftrag von Gott, alles zu vernichten. Und dann haben sie aber, sag mal, die besten Schafe und Rinder und auch den König haben sie am Leben lassen. Und haben nur das getötet, was von minderer Qualität war. Dann kam der Samuel, der Prophet, hat mal gesagt, wo ist denn der Saul? Und wie gesagt, Saul hatte die Amalekiter Angriffe, hatte sie eigentlich alles richtig gemacht. Er hat bloß nicht alles zerstört, so wie Gott es gesagt hat. Töte alles, Vieh, alles. Und das hat er aber nicht gemacht. Stattdessen hat er sich ein Siegesdenkmal gebaut. Das können wir lesen im 1. Samuel 15, Vers 12. Um sich dort ein Siegesdenkmal zu errichten. Andere, Mose, Josua, haben Gott einen Altar gebaut. Der Saul hat sich einen Siegesaltar gebaut. Auf jeden Fall kam dann Samuel, kam dann zum Saul, hat ihn gefunden und ja, was quakt denn hier oder ich höre doch Tiere, woher sind denn die Tiere? Und dann der Saul, ja, wir haben die besten Tiere vor den Herrn, damit wir sie dem Herrn opfern können. So eine ja, Ausrede, denke ich. Und wir sind auch schnell dabei, uns irgendwo rauszureden. Und am besten noch, dem Ganzen noch einen geistlichen Anstrich zu geben, wieso wir so reagiert haben. Saul war so ein Typ, der das gemacht hat. Gell? Wenn wir dann noch weiterlesen, sagt Samuel zu ihm, zum Saul, ihm, also Gott zu gehorchen, ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Gott zu gehorchen, ist besser, als ein Opfer darbringen. 1. Samuel 15, Vers 22. Aber ein Opfer ohne Liebe kannst du auch vergessen. Das ist ein wichtiger Punkt. Gott wünscht sich unseren Gehorsam, wünscht sich, aber er will keinen blinden Gehorsam. Dieser Gehorsam soll aus Liebe zu ihm entstehen, nicht ich muss Gott gehorchen und nee, er will ein Gegenüber. Gott möchte unseren Gehorsam aus Liebe. Ein Gehorsam ohne Liebe kannst du vergessen. Sag mal, so diesen, gibt es so diesen blinden Gehorsam einfach. Das ist nicht unser Gott, der das möchte. Er möchte Gehorsam, aber dieser Gehorsam soll aus einer Liebe zu ihm entstehen und soll aus einer Liebe zu ihm, ja, das soll das hervorrufen. Eine andere Geschichte noch vom Saul, 1. Samuel 28, das mit der Wahrsagerin, das könnt ihr selber nachlesen. Samuel ist schon gestorben und er hat dann die quasi über eine Wahrsagerin, was strengstens verboten war, hat er versucht, mit dem Samuel Kontakt aufzunehmen. Ja, das waren schon ein paar so Dinge, gell? Also da kann man schon verstehen, wieso dann Gott eher David gewählt hat. Weil David hat ja eigentlich nicht so schlimme Sachen gemacht, oder? David, ich sag mal, das war sicher, alle kennen da die Geschichte, Ehebruch als König. Er hätte soll er auf dem Feld stehen und dann schlendert er so über sein die Dach von seinem Palast, sieht da eine hübsche Frau, die lässt er dann gleich zu sich bringen. Ich weiß jetzt, jetzt steht nicht drin, ob er sie vergewaltigt hat, aber die könnte ja nicht viel machen, wenn der König sagt, und ich möchte mit dir. Und dabei nicht genug, um den Fehler zu vertuschen, hat er ihren Mann an die vorderste Front gestellt, dass er ja im Kampf fällt. Also quasi David ein Mörder. Dem nicht genug hat er eine Volkszählung gegen Gottes Plan durchführen lassen. Hat das Volk zählen lassen, weil Gott hat zu ihm gesagt, dass er großes Volk über großes Volk herrschen wird. Und sagt, ja, dann schauen wir mal selber nach, Herr, ob das, was du mir zusagst, ob das auch stimmt. Also auch eine absolute, wie soll ich sagen, Vertrauensverlust gegenüber Gott. Und wie war jetzt der Unterschied zwischen Saul und David? Der David konnte wirklich von Herzen bereuen. David konnte von Herzen wirklich auch Gott um Vergebung bitten. Und David hat es ehrlich gemeint. Saul dagegen hat es nicht ehrlich gemeint. Oh, Herr, vergib mir. Und hat aber weitergemacht. Oder hat es einfach nicht ernst genommen. Saul war da einfach im Vergleich zu David total anders. David hat sich wirklich auch dann geschämt und hat wirklich Buße getan. Saul hat es auch gesagt, Herr, vergib mir. Aber es war nicht ehrlich. Es war nicht echt. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo wir uns auch für unser Leben wirklich vor Augen halten müssen. Meine ich es echt? Meine ich es ehrlich mit Gott? Oder geht es mir so wie Saul, der Saul hatte unglaubliche Furcht vor Menschen. Saul war sicher auch kein schlechter Kerl. Aber er hat unwahrscheinlich Angst vor Menschen gehabt. Bei der einer Stärke, wo das gerade war, wo er diese Schafe und Rinder im Prinzip nicht getötet hat, da hat dann der Samuel zum Saul gesagt, dass Gott ihn verworfen hat. Und da hat er dann noch Samuel gebeten, geh doch mit mir zu den Ältesten, dass niemand erkennt, dass ich noch gut dastehe. Saul war es total wichtig, was die Menschen über ihn denken. Und David war es wichtig, was Gott über ihn denkt. Und David ist unter dem Blick Gottes gestanden und Saul unter dem Blick der Menschen. David war es wirklich egal, was Menschen gedacht haben. Er hat es zur Ehre Gottes gemacht. So das beste Beispiel ist, wo er nur mit der Unterhose quasi vor der Bundeslade hertanzt und ja, vor Gott zur Ehre Gottes hat er dort getanzt. Ihm ging es um Gott. Ihm ging es darum, Gott zu gefallen. Wem möchtest du gefallen? Unter welchem Blick stehst du? Jetzt sage ich mir natürlich, ja, natürlich stehe ich mir unter Gottes Blick. Und ist das wirklich so? Wenn ich mein Leben angucke, ist das sicher nicht immer so. Oh, was wird unsere Nachbar sagen? Was sagt mein Arbeitskollege, wenn ich den jetzt zum Chapter einlade? Unter welchem Blick stehe ich und du? Und macht euch da selber nichts vor. Also mir ist das wieder ganz arg groß geworden, unter welchem Blick wir stehen. Von wem möchtet mir gelobt werden? Oh, jetzt predige ich und nachher kommt niemand und sagt, das hast du gut gemacht oder sonst irgendwas. So sind wir ja drauf, oder? Oder bin bloß ich so drauf? Von wem suchen wir unseren Lob? Oh, das hast du toll gemacht. Oder suchen wir unser Lob von Gott? Unter welchem Blick sterben wir? Möchtet mir Menschen gefallen oder Gott? Und ich sage es euch, das ist ganz arg schwierig. Und ich sage mal, in dieser ganzen Sache, lasst uns da wirklich das auch bewusst machen, dass Gott für uns ist. Gott ist für dich und für mich. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der ist für dich. Eigentlich, ich sage mal, kaum zu fassen, dass der allmächtige Gott ja, Gemeinschaft mit dir möchte. Und nicht nur das, der möchte jetzt nicht so ein bisschen so Gemeinschaft. Wie nennt der allmächtige Gott dich? Wie nennt er dich? Sein Kind, sein Sohn und seine Tochter. Haben wir das begriffen? Dass wir Töchter und Söhne sind. Haben wir das wirklich begriffen? Da gibt es jemand, den Schöpfer von Himmel und Erde, der alle Macht hat. Und der sagt zu dir, hey, Markus, du bist mein Sohn. Ich bin für dich. Ellen, du bist meine Tochter. Ich bin für dich. Wir sind Geliebte. Ja. Aber haben wir schon begriffen, dass wir Söhne und Töchter sind? Und dann noch geliebte Söhne und Töchter. Nicht nur Söhne und Töchter. Unser Vater im Himmel macht alles für dich und für mich aus seiner Liebe. Er hat uns alles gegeben mit Jesus, der vor uns ans Kreuz ging, der vor dich ans Kreuz ging. Römer 8, 31. Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Gott hat uns alles gegeben. aber ich habe doch das und das und das und das noch nicht. Das ist nicht wichtig. Gott hat uns alles gegeben. Und natürlich ist es hier auf Erden ein Kampf. Und natürlich wird man sich manchmal das oder das nur wünschen. Aber uns werden alle Dinge zum Besten gereichen. Alles. Weil er hat es versprochen. Und ich sage mal, ich verspreche meine Kinder schon manchmal was, wo ich, boah, das hast du jetzt nicht eingehalten können. Aber eins kann ich euch sagen, unser Vater im Himmel, der hält jedes Versprechen ein. Weil im Gegensatz zu mir kann er gar nicht lügen und kann gar nicht, er steht absolut hinter seinem Wort. Gott ist für uns. Gott war auch für Saul total. Und trotzdem hat er ihn verworfen. Wo ich dann so drüber nachgedacht habe, dann war das schon so, gell? Er hat zwar Gott so die Sünde, ja, Herr, ich hab, das war nicht gut, und, aber die Leute waren so salopp, wo man sagt, der hat schneller eine Ausrede gehabt als ein Mauserloch. Ja, so war er. Aber uns wird es nie passieren. Oder? Auch da glaube ich, dass das ein großes Problem oft von uns ist. Wie gesagt, dass man schnell irgendwelche Ausreden findet, wieso man irgendwas nicht macht. Wieso wir zu beschäftigt sind, um irgendwas für Gott zu machen oder sonst was. Wir haben da schnell irgendwelche Ausreden parat. Und das ging eigentlich schon im 1. Mose ging es los, wo dann Adam sagt, die hat mir der Apfel gegeben. Und auch das ist in uns drin, gell? Wir suchen schon immer gleich Entschuldige. Und unser wahrer Charakter zeigt sich aber, wenn es mal nicht so gut läuft. Wenn wir von Sieg zu Sieg eilen in unserem Leben, dann ist es leicht, ja, Halleluja, um Gott zu dienen und alles. Aber wenn Druck aufkommt, dann ist die Frage, was es dann noch wert ist. Lasst uns das wirklich bewusst sein. Aber nicht mit irgendwie Angst oder so, sondern eher mit, ja, es ist wichtig, denke ich, sich immer wieder zu reflektieren, wo stehe ich denn? Wie stehe ich zur Beziehung zu meinem liebenden Vater? Und da müssen wir ja einfach ehrlich sein. Möchte ich Menschen gefallen und möchte ich Gott gefallen? Möchte ich jetzt, dass mich Menschen lobet oder was auch immer? Was sind meine Motive? Was sind deine Motive? Und ich sage mal, David hatte schon auch ganz nett Dinge verbockt, gell? Wie gesagt, Ehebruch, Mord. Und trotzdem sagt Gott, dass ein Mann nach seinem Herz ist. Wenn du da mal über die Familie von David nachdenkst, da ging es zu, da macht er euch köppelt. Also wirklich, da war, glaube ich, kein Sohn, wo es irgendwie normal lief. Und der hat die Schwester vergewaltigt und da hat der den umgebracht und dann hat der, wollte drohen und da ging es zu. Und trotzdem sagt Gott, dass David ein Mann nach seinem Herzen war und ist. Weil er eins, denke ich, wirklich beherzigt hat. Er hat gewusst, unter welchem Blick er steht. Und er hat nicht gespielt mit Sünde, sondern er war ehrlich. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir ihm, also Gott, unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, keiner ist ohne Sünde. Und wenn ich in einer Beziehung meine Schuld bekenne, dann stärkt es jede Beziehung. Wenn ich irgendwas verbockt habe und sage zu Marge, du, es tut mir leid, und ja, schwächt es unsere Beziehung oder stärkt sie das? Schuldbekenntnis stärkt jede Beziehung. Und was auch ganz wichtig ist, wie oft müssen wir Gott unsere Schuld bekennen? Immer, aber halt für die Sache einmal. Hey, ich hab's vergessen. Und manchmal, Gott ist viel gnädiger mit uns, als wir oft mit uns selber. Kennt ihr das? Hey, ich hab's vergeben. Indem wir unsere Schuld bekennen und die Reinigung von Gott annehmen, ist erstens, stimmen wir Gott zu, dass unsere Sünde wirklich Sünde ist und erklären uns bereit, von ihr abzulassen. Also unsere Sünde ist wirklich Sünde, wenn wir es Gott bekennen. Und zweitens stellen wir sicher, dass wir unsere Sünden nicht vor ihm und damit auch vor uns selbst verstecken. Bekennen unsere Schuld, unsere Sünde ist ja wichtig. Und das heißt aber auch, dass wir immer wieder seine Kraft brauchen, um die Sünde zu lassen. Und jeder von uns hat seine Bereiche, wo er mehr oder weniger leicht fällt. Ist es Neid, Zorn, was auch immer. Wir haben da alle unsere gefährlichere Ecken in dieser Sache. Auch das müssen wir uns bewusst sein. Gott ist für dich. Aber es ist wichtig, dass wir ihm unsere Sünden bekennen, weil dann ist er treu und gerecht. Und er liebt die total. Und ich habe schon so oft gesagt, seit ich selber Vater bin, da weiß ich, wenn dann mein Sohn mal kommt, aber oh, ich habe das verbockt, da kann ich ja schon fast nicht mehr böse sein. Aber oh ja, du, ich war zwar dabei, aber der war schuld und... Lasst uns ehrlich mit unserem Vater im Himmel umgehen. Vater, ich möchte jetzt einfach auch danken. Ich möchte danken, dass du uns deine geliebten Kinder nennst. Ich möchte danken, dass du für uns bist. Und ich möchte danken, dass du absolute Gemeinschaft mit uns möchtest. Danke, dass du treu und gerecht bist, obwohl es wir oft nicht sind. Danke dafür, danke für deine Treue, Herr, Vater im Himmel. Und ich möchte einfach auch bitten, dass du uns das mehr und mehr ins Herz legst, dass wir deine geliebte Töchter und deine geliebte Söhne sind, dass du uns unsagbar liebst, dass du uns alles gegeben hast, dass du nichts zurückgehalten hast, dass wir deine Erben sind, alles. Vater im Himmel, danke dafür. Danke, dass wir da wirklich auch dir immer näher kommen dürfen, dass wir es immer mehr begreifen dürfen, dass wir auch immer, ja, dass unsere Beziehung zueinander immer besser wird. Das wünsche ich mir von meinem Leben und auch von jedem von meinen Geschwistern, dass unsere Beziehung wächst. Danke dafür. Amen.